Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Motorradfahrende sind ein ganz besonderer Schlagmensch. Uns alle verbindet ein Hobby, das für viele andere Menschen nicht nachvollziehbar ist. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass es Gruppierungen oder Gemeinschaften gibt, die das Motorrad zum Mittelpunkt ihrer Welt machen. Wer regelmäßig unterwegs ist und auch mal an einem Motorradtreff stehen bleibt oder eine Messe besucht, kommt an einer Gruppe ganz bestimmt nicht vorbei. Die Rede ist von den sogenannten Knieschleifer aus Überzeugung. Oft auffällig in ihren Pullovern oder T-Shirts mit dem einschlägigen Logo. Ging es dir in der Vergangenheit vielleicht wie uns? Zumindest ich dachte immer, was für Proleten. Vor allem, da ich oft genug Leute sah, die ganz augenscheinlich von ihrem Motorrad und dem Fahrstil nichts mit dem Namen der Gruppe verbinden konnte. In einem der letzten Podcasts habe ich mich auch entsprechend geäußert. Doch wie immer ergibt es am meisten Sinn, nicht über, sondern mit diesen Menschen zu sprechen. Und so freuen wir uns heute und in dieser Folge ganz besonders, den Gründer der Knieschleifer aus Überzeugung begrüßen zu dürfen. Und das Gespräch, das muss ich wirklich mal sagen, war ganz anders als erwartet. So sprachen wir darüber, wie es zu der Gruppe und vor allem den Namen kam, darüber, was gute Motorradfahrende ausmacht und warum es sich lohnt, einfach ein guter und netter Mensch zu sein. Wie stehst du zu Motorradgruppierungen und insbesondere zu den Knieschleifern aus Überzeugung? Wenn du die Folge gehört hast, schick uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Social Media Instagram@gasgeflüster. Und dann geht's jetzt los. Viel Spaß mit dieser Folge. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Es ist wieder soweit, eine weitere Folge Gasgeflüster, so viel vorab heute mit einem Gast, aber zuerst muss ich natürlich einordnen, dass der Michel natürlich auch wieder dabei ist und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil der kommt gerade vom letzten finalen IDM-Wochenende und in dem kurzen Vorgespräch, das wir zu zweit hatten, hat es ungefähr 5 Minuten gedauert, mir aufzulisten, was er am gestrigen Abend alles sich an Flüssigstoff einverleiben musste. War also relativ wild, die Stimme war noch ein bisschen tief, jetzt könnt ihr es selbst holen. Ich glaube, er hat so ein paar Emoikal gelutscht und ist wieder voll auf der Oberfläche und damit, hallo Michel, demonstrier uns doch mal, wie du heute klingst.
Ja, hallo Jan, ich freue mich natürlich wieder mit dabei zu sein und dass wir heute eine Folge haben, in der wir auch wieder endlich einen Gast begrüßen dürfen. Und ich habe schon befürchtet im Vorgespräch, dass ich dir einfach zu viel Informationen gegeben habe und du das wieder eiskalt nutzen wirst, um mich hier vor unseren Zuhörenden auflaufen zu lassen. Aber ich muss sagen, das Fest war es auf jeden Fall wert und ich bedanke mich bei jedem, der gestern Abend Getränke spendiert hat. Es war ein super cooles Fest und ja, ich habe heute Mittag sogar noch ein Schläfchen gemacht. Den Teil hast du tatsächlich ausgelassen, um mich zu erholen und fit zu sein für unseren Gast, den ich tatsächlich schon ein bisschen länger kenne. Er wird sich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Wir waren nämlich mal im Austausch und im Kontakt, aber da kommen wir gleich drauf. Denn Jan, ich möchte dir natürlich, weil du das ja schon angeteasert hast, gern den Vorstellungsteil überlassen und lass doch mal die Bombe platzen. Wen haben wir denn hier heute bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch?
Ich leite natürlich wie gewohnt her, wie es dazu überhaupt kam. Wir haben ja jetzt über 140 Folgen oder so, glaube ich, aufgenommen und hatten hier in einer der letzten Folgen mal über das Thema gesprochen, das eigentlich schon viel früher hätte kommen sollen. Nämlich eine Facebook-Gruppe, so viel kann ich sagen, die jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und vor allem Mitglieder in Massen hat. Und es geht, und damit kann ich es jetzt sagen, um die Knieschleifer aus Überzeugung. Ich glaube, ich hatte mal in einem Erfahrungsbericht erzählt, dass ich jemanden getroffen habe und etwas überrascht war über sozusagen das Logo, das Motto dahinter und dann das dazugehörige Motorrad und mich gefragt, was es damit auf sich hat. Und dann hat sich nämlich jemand bei uns aus der Community gemeldet und hat gesagt, hey, vielleicht solltet ihr nicht über die Knieschleifer reden, sondern mit den Knieschleifer reden und hat dann den Kontakt hergestellt zu demjenigen, der die ganze Gruppierung sozusagen ins Leben gerufen hat und das Ganze mit aufgebaut hat und das in sehr, sehr großer Zahl. Und damit dürfen wir heute begrüßen den Gründer der Knieschleifer aus Überzeugung. Hier ist Dieter. Hallo Dieter, schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich auch, dass ich da hier sein kann. Und da wollen wir mal gucken. Das ist mein erster Podcast, also da wollen wir mal hoffen, dass das gut geht. Falls was schief läuft, einfach verzeihen.
Alles klar, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also hallo Dieter, auch von mir, freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Und wir wollen ja quasi über deine Gründung sozusagen sprechen. Und Jan hat gerade schon angedeutet, dass wir Leute aus der Community getroffen haben, dass er die Gruppe auf Facebook kennt und dass der Name ja tatsächlich omnipräsent ist. Und was ich mich jetzt in der Vorbereitung aber tatsächlich gefragt habe, und da kommen wir vielleicht auch schon zu diesem Einstieg, ne, wie es dazu gekommen ist. Was ist denn diese Gruppierung Knieschleifer aus Überzeugung überhaupt? Ist das ein Verein? Ist das so, wie es Jan gerade angedeutet hat, ursprünglich mal nur eine Facebook-Gruppe gewesen, die sich quasi in das reale Leben dann übertragen hat? Und wie kam die Sache denn überhaupt zustande von deiner Seite? Du bist ja eben der genannte Gründer.
Genau. Also das ist eine Geschichte, die, wenn man sie hört, eigentlich auch ganz schön ist. Also es hat angefangen damit, dass ich mir selber einen Motorradführerschein geholt habe, habe den gemacht und dann hatte ich tatsächlich keinen, der Motorrad fährt. Also ich kannte keinen und habe dann angefangen, so wie das wahrscheinlich viele tun, habe auf Facebook rumgesucht nach Informationen, die man so als Motorradfahrer hat und bin in diversen Gruppen auch gewesen, als Anfänger sogar, ne? Und da habe ich ganz viele Gruppen auch kennengelernt, aber mir ist eins aufgefallen und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gestört. Das war der Umgang miteinander. Mich hat's gestört, dass wenn Menschen Fragen stellten, immer hässliche Kommentare als Antwort kamen. Also es wurde nicht einfach nur beantwortet, irgendwo schlau dahergeredet, sondern die wurden sogar teilweise beleidigt, die Menschen. Ne? Und das hat mich so genervt, weil ich bin so nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich find's schön, wenn man einfach mit jemandem redet, als wenn's der Bruder wäre oder die Schwester. Der würdest du ja auch nicht, wenn die dich fragt, ja sag mal, Klaus, was hast denn du da für einen Reifen? Was wäre ein guter Reifen für mich, ja? Dann gibt es diese Reifenfrage, ist ja so eine typische. Die stellen ja ganz viele Motorradfahrer. Und darauf gibt es ja, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, keine Antwort. Also man kann nicht sagen, es gibt einen guten Reifen, sondern es gibt viele gute Reifen für viele unterschiedliche Dinge, die man damit tun könnte. So, und das wäre schon mal eine Antwort, die gut wäre, wenn man sie irgendwo liest. Aber stattdessen wurde man meistens, habe ich Beleidigungen gelesen. Ne? Also die Menschen, die da gefragt haben, haben immer nur hässliche Antworten gekriegt. Es wurde immer nur gefetzt. Und das hat mich dann irgendwann wirklich dazu gebracht, und da kommen wir zu dem Ursprungsbild der Knieschleifer. Das ist ein Bild mit einer GSX-R mit 299 auf einer Bundesstraße, ja. Und es hatte damals einer eingestellt, der hieß Bavarian Racer, der dieses Bild, was man da gesehen hat, ja, das war, das hat dazu geführt, der wurde auf die schlimmste Art beleidigt, die es nur gibt. Also seine Mutter und alles, was technisch geht, wurde da rausgehauen. Und die Kernaussage, die meisten Menschen womöglich dazu trieb, war, mit dieser Art zu fahren, gefährdest du nicht nur dich, sondern andere. Ja, aber die einzige Art, wie sie das wiedergeben konnten, war über Beleidigung. Die waren halt einfach in der Situation, dass sie nicht die richtigen Wege gefunden haben, diesen Menschen zu sagen, das, was du da tust, ist für dich und für andere nicht gut. Ich habe das gesehen und habe mich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Gruppe zu machen, wo ich den Menschen verbiete, schlecht miteinander umzugehen. Und wenn sie das nicht können, müssen sie halt draußen bleiben. Also habe ich die Knieschleifer aus Überzeugung gegründet, die Gruppe. Oh, der Zusatz aus Überzeugung ohne Spielverderber, den kennen aber nur die Leute, die drinne sind. Weil das ist der wirkliche Name. Die heißen also nicht Knieschleifer aus Überzeugung, weil sie aus Überzeugung knieschleifen, sondern sie sind aus Überzeugung ein Mitglied der Knieschleifer und sie sind die Knieschleifer. Und jetzt kommen wir zu dem größten Problem, das wir als Gruppe haben. Wir haben immer das Gefühl, also die Leute kommen zu uns und sagen, ich kann gar nicht Knieschleifen. Ja, das müssen sie bei uns nämlich gar nicht können. Das Knieschleifen ist total unwichtig. Bei uns geht's wirklich in erster Linie um den Umgang miteinander. Und das versuche ich seit 11 Jahren knapp umzusetzen, dass die Menschen wirklich auch verstehen, wenn sie zu uns kommen, müssen sie sich anständig benehmen. Sie müssen gute Menschen sein. Es ist mir völlig egal, ob sie gut, schnell oder langsam fahren. Ja, wir haben in unseren Gruppen gemischtes Volk. Das heißt, also wir haben Leute, die fahren mit einer 125er in den gleichen Gruppen mit Leuten, die auch 300 fahren könnten. Aber wir haben Regeln. Wir sagen zum Beispiel, wenn ein Langsamer mitfährt, fährt er vorne. Also wir sorgen dafür und ich denke auch, das ist der richtige Weg gewesen, Menschen, ja, irgendwie dieses Ganze auf einer schönen Basis zu sagen, aber die Aussage am Ende ist natürlich trotzdem die gleiche. Also wenn einer 299 auf Bundesstraße fährt, wissen wir alle, das ist nicht gut. Ja, aber es hilft keinem, ihn zu beleidigen oder ihn runterzubuttern. Also ist er in einer Gruppe mit Leuten, die langsam fahren, schnell fahren und in der Gruppe fahren lernen müssen. Und bei uns ist es auch so, wenn mal einer verunglückt, und das passiert ja in der Motorradszene leider immer wieder, dann wird da offen drüber geredet. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen. So, das wird nicht totgeschwiegen. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch das beste Mittel, um allen Menschen zu sagen, hey, du sollst nach Hause kommen. Ich schreibe jedes Jahr auch Texte, wo ich den Leuten, also den Mitgliedern auch wirklich immer ins Gewissen rede und sage, egal wie du fährst, fahr so, dass du wieder nach Hause kommst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir oft gar nicht verantwortlich. Manchmal sind es ja andere, die uns wegfahren oder die uns Vorfahrt nehmen und so weiter. Aber Grundbasis der Gedanke der Gründung der Knieschleifer ist tatsächlich dieser gewesen.
Okay.
voll spannend, das erstmal alles zu hören. Ich habe irgendwie ganz, ganz viel Fragen dazu und auch Anmerkungen und muss mich, merke ich jetzt schon, auch selbstkritisch gleich ein bisschen äußern im Vorfeld. Aber fangen wir vielleicht erst nochmal bei dir an. Du hast gesagt, okay, du hast es gemacht, weil du Informationen suchtest, weil du einen gepflegten Umgang wolltest. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wann war denn das? Ich glaube 2013 genau, wo das gegründet. Aber wann hast du deinen Führerschein gemacht? Wie kam es dazu? Weil mit Verlaub, ich glaube, da warst du nicht mehr 18, als du den Führerschein 20. gemacht hast.
Witzige Geschichte. Ja, mein Führerschein ist tatsächlich sogar ganz witzig. Ich habe eine Freundin, die hat einen Führerschein gemacht und die war da ganz lange dran. Die war da, also das war nicht meine Freundin, mit der ich zusammen war. Ich bin schon seit 24 Jahren mit meiner Frau zusammen, sondern eine Freundin, und die hat einen Führerschein gemacht und war seit, ich glaube, 2-3 Monaten dran. Und irgendwie kam sie nicht durch. Es waren ein paar Probleme, die ihr wisst schon. Und ich habe gesagt, pass auf, ich melde mich an und ich mache das in 2 Wochen. Das ist ein einfaches Ding, so ein Führerschein. Da gehst du mal eben durch, sage ich. Und dann hat sie gesagt, ja, das will ich sehen. Ja, ich habe mich angemeldet, ich habe wirklich alles im Schnelldurchlauf durchgemacht. Ich weiß nicht, ob es 2-3 Wochen waren, aber ich bin wirklich super schnell durchgekommen. Hatte tatsächlich vor ihr auch den Führerschein. Also sie hat mich dann kurz danach rausgekriegt. Wir sind dann auch zusammen losgefahren und das war mit 28, glaube ich. Also ich habe sehr spät meinen Führerschein gemacht.
Also eigentlich war das eher so eine Art Wette als irgendwie ein lang gehegter Kindheitstraum, ja?
Ja, genau. Also ich habe bewusst meinen Führerschein sehr spät gemacht. Ihr könnt es euch vielleicht denken, ich gehöre zu den Leuten, die natürlich auch, ich hatte mal früher einen Roller, ne? Und jeder weiß, wie man damit gefahren ist. Man hat das Ding versucht zu tunen, man wollte schnell sein und so, diese Zeit als 15-, 16-Jähriger. Und da ist mir damals schon klar geworden, wenn ich jemals so ein Hochleistungsmotorrad, weil ich, für mich käme nur eine Supersportler in Frage, wenn ich so ein Hochleistungsmotorrad hätte, würde ich mich damit in Gefahr bringen, weil ich einfach dazu neige, ich mag die Geschwindigkeit und habe ich wirklich viele Jahre keinen Führerschein gemacht deswegen. Und mit 28 war ich der Meinung, so, jetzt bist du erwachsen. Das war eine Lüge, aber...
Was war denn dann das erste Motorrad?
Das war eine ZX6R 636B.
Also auch klein angefangen.
Ja, ich habe das mit dem Auto auch so gemacht, dass ich mit 60 PS angefangen habe. Und da war ich der Meinung, wenn ich langsam anfange, mich steigere, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht, deutlich geringer, als wenn ich... Und in dem Alter war es natürlich nicht nur eine 25er, sondern es war dann direkt eine 600er. Und die war auch umgedrosselt, also das ging schon... Für einen Anfänger ausreichend voran. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe damals, als ich am Anfang damit losgefahren bin, habe ich mich wirklich gefragt, wie es sein kann, dass so viel Leistung zulässig ist im Verkehr. Und nach kurzer Zeit habe ich mich gefragt, ob der Motor kaputt ist, weil irgendwie geht das Ding gar nicht mehr richtig vorwärts. Also da hatte sich sehr schnell sehr viel getan, ne? Die Gewohnheit einfach beim Motorradfahren.
Mir geht es jetzt quasi wie Jan. Du hast ja schon so viele Punkte angesprochen, die bei mir kleine Haken gesetzt haben, wo ich denke, hey, da muss ich unbedingt eingrätschen, nachfragen und mir noch ein paar Details holen. Ja, ne? Und ich möchte aber unbedingt diese Kombination aus diesem sportlichen Motorrad, deiner Erklärung zum Einstieg, ne, was du mit dieser Gruppe bezweckst, und dem Namen nochmal zusammenbringen und da mal genauer nachfragen. Ne? Also du bist ja quasi eingestiegen, hast gesagt, wenn ein Motorrad für dich kommt, dann kann das nur ein Supersportler sein, und hast ja auch trotzdem diese Philosophie, es ist völlig Wurst, was du für ein Motorrad fährst, wie du Motorrad fährst. Wichtig ist, dass der Umgang stimmt, dass du, ich sag jetzt mal ganz abidar, ein guter Mensch bist, ne?
Genau.
Und das auch im Straßenverkehr machst. Ja. So. Jetzt ist ja der Name an sich Knieschleifer aus Überzeugung oder nur das Knieschleifer, ne? Das ist ja an und für sich schon so ein das weckt ja Assoziation. So,
ich,
ne?
Weiß.
Da steckt ja dieses super sportliche und vielleicht auch nicht ganz so freundliche Fahren unter Umständen auch schon drin, auch wenn das vielleicht unter Kontrolle ist, aber der Straßenverkehr sieht das vielleicht nicht unbedingt so, die anderen, die Teilnehmer. Wieso hast du dann damals diesen Knieschleifer Aufhänger als Namen für die Gruppe gewählt? Man hätte ja auch ganz blöd jetzt Rennleitung 110, die spielen ja auch so ein bisschen damit, aber da steckt ja quasi die Kontrolle auf jeden Fall schon ein bisschen mit drin.
Richtig, richtig. Das ist so, also es ging erstmal generell darum, dass alle, die zu der Gründungszeit, also bevor es einen Namen gab in dieser Gruppe, es war nämlich tatsächlich so, dass ich gar keine Ahnung hatte, wie man Gruppen eröffnet auf Facebook. Ich habe das einfach so versucht. Und dann habe ich die Gruppe eröffnet, da hatte die gar keinen Namen, ich musste irgendwas hintertippen, ich glaube, da stand neue Gruppe oder so. Und dann habe ich erstmal das Konzept, also es war ganz stumpf, ich möchte eine Gruppe, wo Menschen nett miteinander umgehen um jeden Preis. Und wenn sie das nicht können, dann sollen die wieder raus. Basis sportliche Motorradfahrer, Punkt. Der war nicht mehr. Mhm. Das war die gesamte Idee. dann habe ich das einfach direkt auf diesen Weg auch beworben, indem ich gesagt habe, ich habe jetzt eine neue Gruppe aufgemacht. Ich habe das auch in solche Gruppen reingestellt. In alle diese Gruppen, wo gehatet wurde, ohne Ende, habe ich einfach einen Link reingestellt zu meiner Gruppe und habe gesagt, pass auf Leute, ich habe jetzt eine Gruppe aufgemacht, wo ich das verbiete, dass Leute schlecht miteinander umgehen. Hier ist es wirklich Zwang, dass wir entweder ordentlich oder nicht miteinander umgehen. Also entweder kannst du dich benehmen oder du musst wirklich direkt wieder raus. Und ich habe auch wirklich am Anfang über 1000 Mitglieder wieder entfernen müssen, weil diese Menschen sich nicht ordentlich benehmen wollten, weil sie aufs Aussehen gegangen sind, wenn eine Frau zu dick war, da haben sie der das gesagt, mit so einem dicken Arsch will ich mich nicht ins Bild stellen, ins Internet und sowas. Das konnte ich nicht akzeptieren, solche Charaktere. Die habe ich auch gleich wieder entfernt. Das führte dazu, dass ich, wie gesagt, insgesamt über 1000 Mitglieder ganz am Anfang auch wieder, ich hatte aber auch eine Anfrage von über 400 Leute täglich, die rein wollten. Also die Leute wollten dann auf einmal, die Idee fanden ganz viele gut, aber das konnte ja nicht sein, dass jetzt alle auf einmal gut sind, sondern wir mussten jetzt davon ausgehen, dass man, wie habe ich überhaupt gefiltert? Ich habe mir Bilder angeguckt und habe gesagt, der sieht nett aus, der nächste nicht oder wie. Aber ich hab erstmal jedem irgendwo eine Chance gegeben, außer er sah wirklich nicht nett aus. So, aber ich habe vielen Leuten erstmal eine Chance gegeben und wenn sie sich dann daneben benommen haben, mache ich es auch sofort wieder entfernt. Also da, und manche, die ich schon kannte, weil ich habe mir viele auch wirklich gemerkt aus anderen Gruppen, die habe ich natürlich nicht reingelassen. Und das Ende vom Lied war, dass ich nach einer langen Filterzeit diese Gruppe so weit hatte, dass ich schon mal 200, 300, ich habe nicht alle gleich reingelassen. Also ich hatte wirklich 400 Leute, die mal angefragt haben und mehr. Ich habe viele weggeklickt und manche auch angenommen und am Ende hatte ich halt so eine Gruppierung und mit denen haben wir den Namen abgestimmt. Und so kam es zu diesem Namen. Also, dass wir uns, das waren natürlich alles Supersportlerfahrer und Leute, die wirklich auch dementsprechend gefahren sind. Also die waren alle, da war kaum einer langsam unterwegs, will ich jetzt sagen, ne? Und das waren alles Leute, da passte das auch. Die hätten auch genauso Knieschleifersüberzeugung heißen können als Knieschleifer, ja. Der Name wurde also abgestimmt, der ist bei allen am besten angekommen und wir haben gesagt, okay, dann nehmen wir das. Wir sind Knieschleifer aus Überzeugung halt einfach.
Weißt du denn noch die Alternativen, was auf Platz 2 und 3 stand?
Ach, das ist zu lange her, das weiß ich tatsächlich nicht.
Vermutlich also, nicht irgendwie so.
Ihr kennt ja wahrscheinlich, es gab ja Konkurrenzgruppen zu dem Zeitpunkt, das ist ja mit ein Grund für die Gründung gewesen, dass in diesen Gruppen nicht gut lief und die hatten dann so Namen wie, ja, die kann ich jetzt auch nicht nennen, sonst werde ich die herab. Also die anderen Namen passten uns natürlich auch nicht. Also in die Richtung wollten wir auch nicht gehen und Motorradfreunde, das ist abgedroschen gewesen. Also Knieschleifen konnten tatsächlich damals auch und jetzt wird's ganz interessant, ich konnte nicht Knieschleifen. Das ist das Allerbeste. Ich bin damals nicht Knieschleifen gefahren, sondern ich war ein Mitglied der Knieschleifer. Ich war der Gründer der Knieschleifer, aber ich habe selber nicht geschliffen und habe das auch immer wieder gesagt. Ja, das war mir ganz wichtig, dass wirklich die ganz neuen Mitglieder wissen, bei uns musst du das nicht können, ich kann's auch nicht. Das ist okay. Nach 5 Jahren habe ich mich dann dazu durchgerungen, da haben wir die ersten eigenen Knieschleifer hergestellt und dann wollte ich die jetzt aber auch selber testen. Da war ich neugierig, wie sich das denn so anfühlt, wenn ich damit durch die Kurve fahre. Und dann habe ich das gemacht, wie ich das selber auch immer jedem empfehle. Ich habe mir jemanden gesucht, der das wirklich gut kann und dann eine langgezogene, sichere Kurve, wo kein Verkehr war und es dem Dach halt nachgemacht. Ne? Ein paar Übungen dafür gebraucht, langsam angefangen, mich angetastet und dann hat es dann auch geklappt. Und dann habe ich das erste Mal Knie geschliffen, das habe ich auch aber gemacht, fand die Sache auch ganz geil. Aber ich empfehle es wirklich nicht als Tätigkeit, als wichtiges Ding.
Aber jetzt, okay, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mich hier auch nochmal selbstkritisch wahrscheinlich dann äußern muss, weil ich muss mich an der Stelle vielleicht auch entschuldigen. Ich habe, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch gesagt, dass es auf mich sehr proletenhaft wirkt. Diese Pullover mit Knieschleifer aus Überzeugung und so weiter. Und ich hoffe, du kannst mir das nachsehen.
Absolut.
Und dann ist aber da natürlich auch die Frage, weil ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Ich habe einfach Leute gesehen in diesem Pulli und muss aber auch sagen, gleichzeitig das, was du schilderst, ist auch das, was ich oft als Problem für mich gesehen habe in dieser Motorrad-Community, dass es oftmals aus meiner Erfahrung nicht darum geht, ein geiles Hobby zu teilen, sondern dass dann auch dahergenommen wird für solche Alpha-Kämpfe, wer ist denn der Geilste? Und es kann halt irgendwie immer nur einer der Geilste sein und damit man selbst das Gefühl hat, man ist geil, muss man die anderen degradieren. Das ist so das, was ich irgendwie ganz oft irgendwie auch erlebt habe, von wegen, ja, muss halt erstmal lernen oder komm, ich zeig dir mal, wie man Motorrad fährt und denk mir so, ja, Alter, zeig's mir doch gerne, aber lass uns doch einfach zusammen geil Motorrad fahren. Und du hast eben schon so ein bisschen genickt, für die Leute, die jetzt zuhören, die könnten das natürlich nicht sehen, das heißt, du kannst schon auch nachvollziehen, dass aber der Name polarisiert und dann ist natürlich die Frage, was war dann dein Gedanke? Weil natürlich, wenn du den Namen dann wählst und auch abstimmst und sagst, wir wollen einen friedlichen Austausch, nenne ich es mal, ist einem doch aber wahrscheinlich bewusst, dass dieser Name alleine ähnliche Emotionen auslösen könnte wie das Bild, was du eingangs erwähnt hast von diesem 299 km/h GSX-R-Fahrer.
Ja, aber da dürfen wir jetzt halt nicht unterscheiden, also nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun würden. Also ich sage nicht, dass unsere Mitglieder nicht auch mit 299 auf der Bundesstraße fahren zum Teil, sondern ich sage, dass es mir egal ist. Also dass jeder sein Recht hat, bei uns zu sein, wie er ist. Ich werde ihn nicht von vornherein, wenn er zu mir reinkommt, sage ich nicht, ab jetzt fährst du STVO, sondern ich sage, ab jetzt bist du einer von uns. Aber dafür muss er erstmal zu uns reinkommen. So, und damit er zu uns reinkommt, wird er ja bei uns gefiltert. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit diesem System Knieschleifer beschäftigt habt bislang. Wir haben 46.000 knapp in der offenen Gruppe. Aber bei uns sind die ja nicht automatisch Mitglied, wenn sie da drin sind. Ab da müssen sie erstmal einen Weg gehen, und um zu uns reinzukommen. Und das heißt, sie müssen sich vorstellen, sie müssen auf Stammtischen kommen, sie müssen sich, ja, da werden sie kennengelernt. Und nach einer gewissen Zeit sagen die Gruppenmitglieder, und das in jeder Stadt in Deutschland, und es gibt es wirklich in jeder Stadt alle 30 Kilometer. Also das ist ein Speichensystem, nach dem die aufgebaut sind, die Gruppen. Und die findest du in jeder Stadt. Also da gibt es keine Stadt, die frei ist. Also du kannst also wirklich, egal, selbst da, wo du jetzt gerade sitzt, du kannst 30 Kilometer Umkreis um dich rum, findest du jeweils eine regionale Gruppe. Und die wird geleitet in der Regel von zwei Leuten. Und da wird genau geguckt. Und wenn dann ein Mitglied neu reinkommt aus der offenen Gruppe bei uns, das wird dann auf drei Stammtischen in der Regel mindestens gesehen. Und dann wird danach abgestimmt in der geschlossenen Gruppe. Wir haben ja immer zwei Gruppen mindestens. Wird da abgestimmt. Der Klaus war jetzt da. Ich nehme bewusst mal den Klaus. Der Klaus war jetzt dreimal da. Der hat sich richtig gut benommen. Wer ist dafür, dass wir den Klaus aufnehmen? Und dann halten wir alle die Hand hoch im Prinzip. Und wenn er die Mehrheit erreicht hat, und dann wird er auch aufgenommen. Ne? Und das kriegt der Klaus nur hin, wenn er mit der Gruppe mitgefahren ist, hat sich ordentlich benommen, also beim Fahren. Wenn er jetzt natürlich in so einer Gruppenausfahrt dabei ist, zieht auf einem Rad hoch an allen vorbei und gefährdet womöglich einen, dann kommt er nicht rein. Das heißt also, der muss schon so fahren, dass das alles in Ordnung ist, aber er muss nicht der beste Fahrer sein, weil das bin ich auch nicht. Ich sage auch immer, ich will nicht der beste Fahrer sein. Der beste Fahrer, der ist auf der Rennstrecke, verdient Geld damit. Ich bin ein ganz normaler Motorradfahrer, der Spaß dran hat. Und das erwarte ich auch von keinem. Wenn ich von Leuten immer höre, dass sie besonders gut, besonders schnell sind, dass sie irgendwo besonders gute Zeiten gefahren haben, ja, das ist mir völlig Schnurz. Da gebe ich gar nichts drauf. Das ist für mich eine wertlose Zahl. Ja? Was für mich richtig wertvoll ist, ist, wenn einer sagt, ich bin heute wieder nach Hause gekommen, hat richtig Spaß gemacht, das Ganze. Wir waren vielleicht noch zusammen alle essen, wir haben gelacht, wir hatten Freude im Sehner. Das ist cool. Das ist das, was ich will. Ich will keine schnellen Fahrer und ich will auch keine andere besondere Leistung haben. Natürlich polarisiert der Name. Natürlich ist das so, dass wenn man das dann hört, meint man, ja gut, man muss erstens knieschleifen können oder, das sind alles krasse Fahrer. Und es war auch so, dass diese Gruppen damals, gerade in der Gründung, sich viel mit uns gestritten haben, mit mir und mit meinen Mitgliedern, und das mit so Sätzen wie, sie waren der Meinung, sie wären die Schnellsten, ja, mit ihrem Namen und mit ihrer Art wären sie die Schnellsten, und ich komme da jetzt mit meinen Knieschleifern daher und meine jetzt irgendwie, und dabei würden die meisten von uns ja sogar noch so eine Kante auf dem Reifen haben. Und dann habe ich in einem Zeitungsbericht mal gesagt, genau wie heute hier auch wieder, mir geht es nicht darum, dass sie die Schnellsten sind, mir geht es darum, dass sie nach Hause kommen, Leute. Mir ist das Wichtigste, das sind Freunde, das sind alles Mitglieder, ich kenne so viele, ihr glaubt's nicht. Also ihr könnt euch sicherlich gar nicht vorstellen, dass ich bei so einer großen Gruppe die Mitglieder kennen kann. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Mitglieder, weil ich habe da so ein System entwickelt, wie ich sie auch alle kennenlernen kann über kurz oder lang. Und wenn denen was passiert, ja, dann trauere ich richtig, dann weine ich mit denen, dann gehe ich mit meinen Leuten auf deren Beerdigung, da steht keiner allein. Und ich habe auch so einen Satz, bei uns heißt es, also das habe ich immer gesagt, ein Knieschleifer geht seinen letzten Weg nicht allein. So, und wenn dann einer irgendwo beerdigt wird und man kennt ihn, dann geht man da hin und dann siehst du das, wie so ein ganzes Meer an Menschen da steht mit ihren Knieschleifer-Pullis, und die sind stolz darauf, dass sie in dieser Gruppierung teil sein können, weil genau das macht es aus. Da gehst du nicht allein. Du bist einer von uns und man kennt sich, man hat sich auf den Partys getroffen. Jetzt ist zum Beispiel demnächst wieder eine Party. Also wir haben dauernd Partys irgendwo im Osten oder sonst wo und da ist immer jeder eingeladen. Knieschleifer ist immer eingeladen. Also wir haben nicht nur Ausfahren, wir haben auch Partys. Und bei den Partys, da lernen wir uns alle überregional kennen. Und jetzt im Osten ist demnächst eine, da sind ein paar hundert Leute. Jetzt ist demnächst im Brakel-Höxter wieder eine, da kommen wieder so ein paar hundert Leute hin. Und da lernt man sich dann kennen. Und dann ist man das wird wirklich, wir sagen, wir schreiben uns auf den Arm der Familie und meinen das auch so. Wir sind eine große Gruppe geworden, wie eine Familie. Und man kennt sich wirklich. Kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn du jetzt irgendwo was Blödes erleben würdest mit dem Knieschleifer draußen auf der Straße und du würdest sagen, ich habe nur gesehen, dass auf dem Rücken Wuppertal stand, ja? Und er hat ein neongelbes Logo gehabt. Und wenn du dann noch irgendeine Info hast, dann wissen wir, wer es war. Wir kennen uns wirklich. Und wir sind, sind 8000 Leute, ne?
Das ist ein Riesending. Und gerne möchte ich vor allen Dingen auf diese Leute und die Personen, die bei euch mit aktiv sind, noch ein bisschen genauer eingehen, weil wir jetzt ja quasi über den Namen sehr viel gesprochen haben, über die Gruppierung, aber noch den Personen, die da sind, noch kein so richtiges Gesicht und kein, ja, keine Persona gegeben haben. Wie setzt sich das denn zusammen? Wer ist damit unterwegs? Wie ist es mit Frauen, Männern etc.? Ich habe aber noch eine abschließende Frage, damit wir endlich dieses Namensthema an den Nagel hängen können. Wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du diesen Namen nochmal wählen oder würdest du jetzt im Nachgang sagen, schade vielleicht doch mehr, als er jetzt positiv zum Wachstum der Gruppe beigetragen hat. Würdest du es nochmal so machen?
Im Prinzip hast du genau beides gesagt. Also Tatsache ist, ich habe versucht, den Namen mehrfach zu ändern am Anfang, weil ich genau das nicht mehr wollte. Ich wollte nicht den Leuten suggerieren, sie müssten Knie schleifen können. Mhm. Das hat mich tatsächlich gestört, aber die Leute wollten den Namen nicht mehr loslassen. Sie hatten den und sie haben darauf bestanden, ich mache alles demokratisch bei uns. Also ich kann natürlich, weil ich die Möglichkeit habe, vieles bestimmen, aber das tue ich ganz ungern. Wo ich nicht muss, bestimme ich nicht, sondern da frage ich die Gruppe und wenn die Gruppe mir sagt, ja, wir wollen das aber so, dann muss ich das irgendwo akzeptieren und das ist bei dem Namen so gewesen. Ich hätte das Knieschleifer damals gerne mal wieder rausgehabt, damit ich nicht den Leuten, wie gesagt, diesen Drang gebe. Rückblickend betrachtet muss man natürlich sagen, wäre die Gruppe genauso erfolgreich geworden, hätte sie einen anderen Namen gehabt. Ich weiß es nicht. Können wir nicht sagen, man kann hinterher immer nur spekulieren und mutmaßen. Also ich weiß es nicht. Wollte ich eine erfolgreiche Gruppe? Ja. Also es war mir schon wichtig, etwas Gutes und etwas Tolles aufzubauen, auf das man auch stolz sein kann. Und das sind wir damit auch. Also es ist jetzt, jedes Mitglied bei uns in der Gruppe trägt ja diese Klamotten und die kosten ja auch Geld, die kaufen sie bei mir. Die sind nicht günstig, aber sie tragen sie stolz, ja, weil sie nach außen zeigen wollen, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen. Viele denken, das wäre proletenhaft, ja, wie du schon sagst, aber der wahre Grund ist eigentlich ein ganz anderer und wenn du den hörst, also wenn du das verstehst, das Ganze, ja, dann sagst du dir, krass, ja, das ist so. Also die haben einen Grund, warum die da so stolz drauf sind, diese Sachen anzuziehen. Das ist nicht nur einfach, weil sie sich den jetzt endlich kaufen dürfen nach, keine Ahnung, 3 bis 6 Monaten, sondern...
Ah, da gibt es ja echt nicht eine Regel dafür? Also man kann den nicht sofort kaufen,
nein.
Man muss quasi mit...
Nein.
Ah, das ist ja spannend.
Die ganzen Klamotten darf man nicht kaufen. Also die sind nirgendwo zu erwerben. Es gibt einen Shop dafür, aber auch wenn du ihn aufrufst, hast du keine Bezahlmöglichkeit. Die Bezahlmöglichkeit kriegt jeder einzelne Knieschleifer erst in dem Moment, wenn er zugelassen ist. Und vorher kann man bei uns nicht kaufen. Also mir geht's nicht um Umsatz. Tatsächlich hat mein Shop, das kann ich auch sehen, bis zu 3.000 Anfragen, aber die dann abgebrochen werden in dem Moment, wo sie feststellen, dass sie nicht kaufen können. Also die können, ich würde natürlich viel mehr umsetzen, das ist klar, aber ich habe mir ich bin da wirklich auch stolz auf diese Menschen um mich rum und auf das, was wir da tun. Viele wissen es ja nicht, also, aber ich sag zum Beispiel, ich hatte irgendwann die Idee, wir sind so viele geworden, wir tun so tolle Dinge, warum tun wir nicht was Gutes für nach außen, damit die Menschen auch draußen erkennen, dass diese Knieschleifer gute Menschen sind. Und so habe ich gesagt, es wäre doch schön, wenn jede regionale Gruppe von uns einmal im Jahr was Gutes tut für draußen, also für die Außenwelt. Und so haben die dann angefangen, der eine hat, irgendeine Regio hat dann mal, ich sag mal Paderborn, da war ich selber dabei, haben Waffeln verkauft am Louis und haben dann, ich weiß es nicht, 1.000 irgendwas Euro und das geht dann an irgendeine Kinderkrebshilfe. Oder dann hast du hier im Höxter, die haben es dann an ich weiß gar nicht mehr, also an die AWO oder an die Hubschrauber hier, diese Rettungshubschrauber wurden mehrere 1.000 Euro gespendet, an Kindergärten.
Deutsche Luftrettung, ja.
Also es sind weit, wenn du dir das jetzt hochrechnest, dass wir 250 Regios bis 300 haben, weil ein paar laufen halt immer mal nicht so gut, da sind sie noch am Kraxeln am Anfang oder wie auch immer, oder die Leute haben alle mit dem Bauen oder Kinder angefangen, dann kannst du aber sagen, dass wenn jede von denen um die 500 bis 1.000 Euro gespendet hat einmal im Jahr, ja, dann kannst du dir vorstellen, was die Knieschleifer da für die Außenwelt tun, aber das weiß gar keiner. Das sind so Dinge, da kriegt keiner was von mit. Aber das passiert. Also es gibt zwar ganz viele Bilder, wenn du im Internet Knieschleifer und Spende eingibst, oder hier Holzminden spendet gefühlt jede 2 Wochen an irgendeinen Kindergarten 500 Euro. Das machen die wirklich. Also das kannst du googeln. Das ist und es ist bei jeder dieser Gruppen so. Diese Städte haben alle diese Geschichten am Laufen. Jede für sich, manche ans Tierheim, andere an Kinderhospize. Kinderhospize sind ganz stark bei uns besucht, weil da kommt es am besten an. Ich erinnere mich selber an eine Geschichte, wo ich eine Spende übergeben habe an eine Frau, die man da wahrscheinlich auch nochmal erwähnen sollte, die brachte Geschenke ins Krankenhaus immer. Ja, für Kinder, die auf der Intensivstation zu Weihnachten liegen. Und dann haben wir da gerade auch eine Spende übergeben von uns, von der KS Höxter. Und als sie diese Spende so fröhlich übergeben und ne, das ist eine schöne Geste von uns mit Foto und so weiter, dann hat sie mir so einen Ordner gegeben mit Bildern und Kinder drin. Ja? Da war mir klar, alle diese Bilder, die ich da gerade sehe, sind Kinder, die nicht mehr leben. Also diese Frau tut wirklich Löwenmama. Genau, falls man einer spenden möchte. Diese Frau tut wirklich etwas Wundervolles. Und ich hab das gerne immer wieder unterstützt mit Spenden. Und so macht das jede Gruppe. Das ist einfach toll. Ja. Und da hat keiner was von. Das machen wir freiwillig und gerne. Und deswegen sind die Leute, weil die das wissen intern, was wir noch so treiben, außer Motorradfahren, sind die da halt alle auch relativ stolz drauf, ja.
Also zeigt ja vor allem, dass ich, kannst du nur mal sagen, doch mit meinem Proletenverdacht daneben lag. Und da möchte ich mich an alle, die sich da vielleicht angegriffen gefühlt haben, auch entschuldigen. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer viel Meinung, auch ohne Ahnung habe, aber auch gerne bereit bin, diese dann zu revidieren. Das hast du in dem Fall schon mal beigetragen. In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich das tatsächlich auch gegoogelt und da sieht man auch einige der wohltätigen Arbeiten, die ihr dort macht. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal kurz davon ab, weil du hast schon auch von deinem Engagement sehr, sehr viel erzählt, so ein bisschen auf die Entwicklung eingehen. Du hast diese Gruppe gegründet, du machst jetzt ganz, ganz viel, du sagst, du musst an verschiedenen Stellen auch einfach noch Entscheidungen treffen. Wie hatte sich das denn damals dann aufgesetzt? Also am Anfang reine Online-Community, nehme ich an.
Ja.
Wie
natürlich.
Ging es dann los? Wie hat sich das dann aufgebaut? Weil online kann ich mir vorstellen, du sitzt irgendwo, ich glaube, in der Nähe von Paderborn.
Ja,
Dann werden aber sicherlich andere irgendwo im Harz sitzen, andere Richtig. Irgendwie an der Nordseeküste und so weiter.
In jedem, in noch so kleinen Ort in Deutschland haben wir Leute. Wirklich in
wie
jedem.
Wie ging das denn dann los, dass ihr die ersten Präsenztermine auch hattet und wie sich diese Gemeinschaft auch von, weil ich glaube, so 40.000 Leute im Internet zu versammeln ist das eine, aber so wie du es auch sagst, ne, diese persönlichen Treffen und damit die Leute hinterm Laptop hervorzuziehen und in den sozialen Austausch zu gehen, ist natürlich schon auch nochmal ein Schritt. Wie hat das stattgefunden? Wann war so das erste, ich nenne es jetzt mal Community-Treff oder Knieschleifer-Treff?
Das war relativ früh. Wir waren nämlich damals sehr stark vertreten in Baden-Württemberg. Das sind wir heute immer noch. Das ist eins unserer stärksten Bundesländer, Baden-Württemberg und NRW. Und da hatten sich die ersten einfach, weil die sehr nah aneinander gewohnt haben, haben die sich getroffen. Ja, und haben abends ein Bier zusammen getrunken. Und wir auf der anderen Seite, also wir, wären gern dabei gewesen, aber wir konnten uns halt Fotos nur angucken oder Facebook Messenger, so, hey, die treffen sich, voll uncool, wir sind nicht dabei. So, und dann haben wir gesagt, hey, wir könnten uns aber hier auch treffen, wir können Paderborn, da können wir hinfahren, da ist irgendwie, dann kommt ihr aus Bielefeld, wir kommen aus Paderborn. Und dann beim ersten Treffen, und das muss man sich wirklich, das sage ich meinen Leuten immer wieder, also mein erstes Treffen war mit 3 Knieschleifern, ne? Und das war im, ach, keine Ahnung, so ein amerikanisches Restaurant, ne? Ungenannt jetzt, wo wir da gesessen haben zusammen alle und waren total stolz, dass wir uns da jetzt mal echt in echt sehen. So, ne? Das war ja wirklich 3, 4 Monate, 5 Monate nach der Gründung. Und total cool, ey, man hat sich einfach gefreut, dass man diese Menschen mal in echt sieht, mit denen man sonst nur schreibt. Und dann haben wir uns ganz fest vorgenommen, das machen wir jetzt wieder. Wir machen aber auch Fotos, damit die anderen alle neidisch sind, die nicht dabei sind. Und das haben wir so gemacht und beim nächsten Mal waren es 5 Leute bei uns. Das hieß, meine Gruppe hieß damals, also meine Regionalgruppe hieß damals OWL. KS, die heißen immer KS, also wenn du die bei Facebook oder sonst wo suchst, findest du sie immer unter KS und dann die Stadt. Ja, damals hieß es OWL und es gab nur Bundesländer, so war es am Anfang strukturiert, weil wir hatten nicht so viele Leute. Ne? Später wurde das dann immer größer und wir mussten das irgendwie so hinkriegen, dass diese Menschen sich auch treffen können und nicht 2 Stunden Motorrad fahren oder halt fahren müssen, um sich zu sehen. Also habe ich das dann irgendwann, wie gesagt, Speichensystem aufgebaut und da haben wir jetzt 30 Kilometer als Maßstab genommen. Das war für mich eine schaffbare Distanz, die sollte jeder in Kauf nehmen, dass man sagt, okay, alle 30 Kilometer im Umkreis um dich rum findest du jetzt eine Gruppe. Ob die jetzt 3 Leute hat oder 10 Leute hat oder manche Gruppen haben 180 Mitglieder, das ist dann halt so. Je nachdem, wie du Glück hast. Aber du hast einen Vorteil als Knieschleifer. Du kommst da in die offenen Gruppen rein und lernst sie erstmal alle kennen. Jetzt kann ich euch mal ein Beispiel nennen. Bei uns in Höxter haben wir jetzt eine Gruppe, die ist jetzt, also meine, wo ich jetzt stand, wo meine Regionalgruppe ist, das sind Leute, die sind im Alter von 18 bis 63 ist, glaube ich, der Älteste. Das heißt, wir sind sehr gemischt. Ne? Die Paderborner hingegen, das sind mehr junge Leute. Ja, die sind, das ist ein jüngeres Team. So, kommen super miteinander klar, ist ja klar, die sind alle auf einer Ebene. Ne? Dann haben wir die Warburg, die ist auch wieder so eine gemischte. Jetzt kommst du bei uns rein und du wohnst meinetwegen in einem dieser mittleren Städte, Orte, und jetzt kannst du das aussuchen. Du gehst da in alle 3 offenen Gruppen rein und guckst dir an, welche passt denn jetzt hier am besten. Das heißt, du gehst auf deren Stammtische, wenn du Lust hast, oder du erkennst das schon beim Schreiben. Und dann sagst du, da gehst du mal hin und wenn du die Leute in echt kennenlernst, dann siehst du, die sind alle nett. Also bei uns, wir haben da ein System im Endeffekt, da kommst du rein, da kümmert sich einer um dich immer. Da wirst du nicht allein gelassen in der Regel, wenn doch, dann ist es halt nicht gut gelaufen. Aber so sollte es nicht sein. So sollte es sein, dass da, so, wenn du irgendwo neu auf dem Stammtisch bist, dann setzen sich Leute zu dir und teilen sich auch mit dir und kümmern sich um dich und fragen dich auch ein paar Sachen. Und dann wird schnell festgestellt, ob jemand nett ist und zu uns passt oder nicht. Und die Leute selber merken das ja auch, ob sie dazu passen oder nicht. Wenn sie das Gefühl haben, naja, das ist mir hier ein bisschen zu alt alles, ich mag lieber mit jüngeren Leuten, dann gehen sie lieber nach Paderborn, haben ja keinen weiten Weg. Ne? Und dann lernen sie die kennen und sagen, ah, hier passe ich besser rein.
Gibt's einen typischen Knieschleifer oder das typische Gruppenmitglied? Du hast ja gerade gesagt, okay, wir haben dieses Altersspektrum, sag mal, von gerade führerscheintauglich oder vollführerscheintauglich.
25 ist also unser durchschnittlich, die meisten unserer Mitglieder sind 25, also zwischen 25 und 30 Jahre ist die höchste Anzahl und nach unten hin wird's weniger. Also die 18-Jährigen sind ja eher die anderen, die ja. zu diesen anderen Gruppierungen gehören, die es da halt davor gibt. Meistens sind das regionale Stadtgruppen nur, wo die nicht so überregional die Möglichkeit haben, sich so aufzubauen. Die versuchen es zwar, aber es ist halt so, wenn du 150.000 kleine Gruppen hast, ne, die alle neu gegründet werden und denken sich, ja, wir machen das wie die Knieschleifer oder wie die anderen, die es vorher schon gab, dann hast du irgendwann zu viele. Das splittet dann alles so auseinander, dass die Kleinen es nicht nochmal könnten. Das, was wir jetzt geschafft haben im Laufe der letzten 11 Jahre, ist sehr schwer nochmal zu machen. Es ist sehr viel Zeit, es ist sehr viel Nerven und es, ja, ob sich lohnt, ist eine Ansichtssache. Also für den Einzelnen wahrscheinlich nicht, also.
Also überraschend jung, muss ich sagen. Ne? Ja. Wenn man sich anschaut, der durchschnittliche Motorradfahrer ist in Deutschland zwischen 54 und 56, sowas in dem Dreh. Ja. Natürlich männlich und damit ganz, ganz, also männlich oder weiblich, weiß ich jetzt natürlich bei euch noch nicht, das kannst du mir jetzt ja gleich noch erklären, aber eigentlich ganz, ganz weit weg von dem Knieschleifer, wie man ihn jetzt bei euch in der Gruppe treffen würde.
Richtig. Richtig. Aber die sind also tatsächlich, wir haben auch die Älteren ja, wie gesagt, aber wenn man jetzt auf diese ganzen Mitglieder, Facebook zeigt ja die Statistik an, dann ist das so, dass sie zwischen, also nach 35, also 25 aufwärts bis 35 und dann wird's in beide Richtungen, also nach unten und nach oben schwach. Also da wird's weniger. Wir haben sie, ja, es sind ja, wir reden da immer noch über 1000 Mitglieder, aber wir haben welche, nur es sind halt deutlich weniger dann zum Ende hin. Und die jungen Leute, die sehen sich da wohl eher bei, ich sag mal, die fangen mit Grenzgängern in der Regel an, dass sie sich diese Pullis anziehen und dann den Videos hinterher eifern. Und später, wenn sie dann länger dabei bleiben in der Szene, dann kommen sie irgendwann zwangsläufig an uns gar nicht mehr vorbei, weil sie auf jedem Motorradtreffen, auf allen Veranstaltungen, auf jeder Messe siehst du die Knieschleifer ja als ja, wie wollen wir es nennen, als Riesengruppierung. Also sie sind ja so massenhaft überall vertreten, weil die Leute, die drinnen sind, die verstehen das System, die wollen da gerne sein. Die Leute, die das von draußen sehen, die denken, das sind alles irgendwelche Prolos oder so, ne? Die besonders stolz sind, sich einen Pulli gekauft zu haben mit dem Logo am Rücken. Aber wenn du einmal drinnen bist, und das ist ja im Prinzip auch so, dass die Leute, die drinnen sind, den Leuten draußen erzählen, hey, komm zu uns, das ist cool. Ja, das hat viele Vorteile. Du bist in einem coolen Ding drinnen dann. Ohne, dass es was kostet. Das ist ja das Allerbeste. Ne? Knieschleifer ist ja gerade.
Das wäre jetzt auch meine Frage, die der Michel ja ganz zu Beginn auch mal so ein bisschen aufgeworfen hat. Ihr seid ja kein Verein, nicht? Das ist ja wirklich eigentlich nichts. So eine reine Online-Community.
Das stand ist eigentlich das so eine Textilmarke.
Okay, also es ist da eine Textilmarke, die auf dich zurückgeht, weil wer dich googelt, findet relativ schnell, du machst T-Shirt-Druck, Werbedruck oder wie man auch immer das nennen möchte. Das heißt also, es ist die Marke ist quasi patentiert, liegt bei dir das Recht, wenn ich das richtig verstehe? Richtig. Würdest du denn sagen, Knieschleifer ist Dieter und Dieter ist Knieschleifer oder wie würdest du das
Nee, also sagen? Ich würde tatsächlich sagen, und das sage ich auch jedem, also auf mich kommen ja ganz viele Menschen auf Veranstaltungen zu und sagen, Mensch, ich wäre so, also wie fühlt sich das an, du zu sein, ja? Hm. Und dann sage ich zu dem, wie fühlt sich denn an, du zu sein? Wir stehen an derselben Stelle hier gerade und gucken uns um. Ich finde das super cool, was hier gerade passiert, aber nur mit jedem dieser Mitglieder kann das hier alles stattfinden. Und jeder ist gleich wichtig. Ich bin lediglich der das Ganze zusammenhält im Endeffekt. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn es irgendwo Stress gibt, Streit gibt unter zwei Leuten oder drei oder sowas, da werde ich nochmal gefragt, wie siehst du die Sache? Muss einer von beiden gehen? Und dann entscheide ich darüber, ja? Das ist dann meine Aufgabe. Also wenn es hässlich wird, dann bin ich da. Aber in den ganzen schönen Zeiten sind wir alle gleich. Also ich bin nicht Knieschleifer, ich vertrete das, ja, ich repräsentiere es, aber die Mitglieder sind Knieschleifer.
Jetzt hast du schon auch nochmal diesen Community-Gedanken angesprochen, als du jetzt sagtest, wenn es mal irgendwie hässlich wird, erweckte das bei mir so ein bisschen Assoziationen auch mit den Klamotten, die du so benennst, an so Serien wie Sons of Anarchy. Also wer das schon mal gesehen hat, eine Netflix-Serie, glaube ich, über also Rocker-Milieu. Und jetzt immer unabhängig vom Knieschleifer, so man sieht ja immer mal so MCs und so weiter, diese Motorclubs oder Motorcycle-Clubs, die dann aber statt Hoodies mit einem Logo halt irgendwie ihre Kutten tragen, wo am besten noch irgendwie drei Todesköpfe irgendwie drauf sind. Was unterscheidet denn euch davon? Weil ich schon auch immer so das Gefühl habe, ja, solche Clubs leben halt auch davon, dass Leute vielleicht eine gewisse Zugehörigkeit suchen. Muss man sich vorstellen, dass es, also ich unterstelle jetzt solchen Motorclubs oder Hells Angels, wie sie auch immer heißen, so eine gewisse Sektenartigkeit, ja, also so voll mit drin. Was ist der Unterschied bei euch, dass das eben nicht passiert?
Das kann ich dir sagen. Also meiner Meinung nach ist es so, die Motorradclubs, die sind einfach eine andere Liga. Ja, das sind halt die anderen Jungs, sage ich jetzt mal. Die haben andere Vorstellungen, andere Ideen. Grundsätzlich, dass das Gerüst ein ähnliches ist, das hat einfach damit zu tun, dass wir eine Gruppe sind. Ein Verein hat es ja ähnlich. Also man könnte sagen, so ein eine Motorradgruppe ist ähnlich wie ein Verein aufgebaut. Der hat halt irgendwelche Regeln und man muss sich dran halten, weil sonst kann man nicht mitmachen. Der Unterschied bei uns ist, bei uns kommst du als egal was rein. Du musst einfach nur nett sein. Unsere Vorgabe ist einfach, sei cool, sei nett, du musst nichts anderes können. Wir haben keine Voraussetzungen wie, du musst breit gebaut sein, du musst heftig drauf sein, du musst irgendwas Krasses können. Du bist bei uns, kannst du rein, zum Beispiel, wenn du ein Rechtsanwalt bist und auch wenn du ein Maurer bist, wenn du ein Polizist bist und wenn du, obwohl als Polizist komm mal schwer rein.
Da werde ich hellhörig, weil das hatte ich tatsächlich auch als Frage mal so ein bisschen mitgenommen. Ich hatte aus einem deiner letzten Postings, ich glaube, da ging es tragischerweise auch um einen Todesfall bei euch in einer Knieschleifer-Community, wo sehr, sehr viele Biker dann auch da hingekommen sind und die Straße gesperrt war und dann gab es Berichterstattung. Und ich hatte von dir den Kommentar auch irgendwas gelesen, einer der wenigen Artikel, wo wir auch sozusagen mal positiv dargestellt werden. Ich weiß nicht mehr, was genau der Wortlaut war, aber es klang so ein bisschen raus. Richtig. Irgendwie mit so Thema Presse, aber auch so Polizei ein bisschen angespannt. Also lass uns da gerne mal ein bisschen tiefer bohren.
Also es ist so, als Motorradfahrer bist du ja in der Polizeiszene selten gut gesehen, kann man so sagen. Selbst motorradfahrende Polizisten sind nicht unbedingt die Leute, die sagen, sie filzen uns ja bis aufs Letzte. Das ist oft der Fall, nicht immer. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den Knieschleifer an sich, weil ich fahre ja nicht immer als Knieschleifer rum. Sondern ich finde, als Motorradfahrer wird man halt gerne, da wird geguckt, ob der Blinker original ist, ob das alles seine E-Nummern hat und so weiter, da geht's gar nicht in erster Linie darum, dass das blinkt, sondern darum, dass da irgendwelche Nummern dran stehen und so weiter. Das ist das Gesetz, da haben sie das Recht zu und so weiter, aber ich finde das nervig. Ich finde dieses ganze, bis auf extrem kontrollieren einfach nervig und das macht sie auch nicht sehr sympathisch. Jetzt ist das natürlich aber deren Job und deswegen verstehen wir das auch. Aber jetzt kommen wir natürlich in die Situation, wenn du jetzt hier in Höxter wohnst als Beispiel und wir kennen uns hier, das ist eine relativ kleine Gegend und jetzt hast du hier einen Polizisten, der will in deine Gruppe rein, ja? Ja, könntest du machen, könntest du sein lassen. Also ich persönlich sage immer, nö. Also ich will es nicht unbedingt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir sonst irgendwas Kriminelles tun würden, sondern es liegt halt einfach daran, auf der Straße hält er dich an und kontrolliert dich und so weiter, weißt du, nervt dich womöglich sonst was wegen Blödsinn. Und dann willst du ihn auch nicht in deiner Freizeit bei dir haben. Wir kommen ja in deren Gruppen dann auch wiederum nicht rein. Das ist ja einfach so.
Also kann ich verstehen. Ja, Stelle sei nichtsdestotrotz kurzer Verweis. Gibt natürlich da auch andere Meinungen zu. Wir hatten in Folge Nummer 95 Sebastian Farbig, einen Polizisten, der die Verkehrskontrollen leitet, zu Gast. Auch immer sehr, sehr hörenswert. Und in Folge 127 den Kollegen Michel, jetzt müssen wir kurz helfen mit dem Namen, der Supermotocop, der ja Supermoto-Rennen fährt in der IDM. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Jetzt erwischst du mich auch auf dem falschen Fuß an. Sebastian Farbig, so kam das nämlich zustande. Ich bin nämlich auch in eine Kontrolle gefahren und dort habe ich diesen entsprechenden Polizisten im Harz kennengelernt. Und der Supermotocop, der auch Mitglied bei der Rennleitung ist, da fällt mir der Name nicht ein.
Malte.
Schande, Malte. Danke. Also wir haben das Thema tatsächlich bei uns auch schon am eigenen Leib sozusagen gespürt. Jan hat auch in der letzten Folge wieder eine Kontrollszene aus Österreich gedroppt und da lief das eigentlich auch relativ entspannt, trotz eines Vergehens. Und wir versuchen dann natürlich immer beide Seiten so ein bisschen mit reinzunehmen. Aber du hast natürlich für dich auch einen Punkt, wenn du sagst, okay, wir sind jetzt quasi auch nicht in diesen Polizistengruppen irgendwie mitvertreten. Ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte, ne? Weil das eine ist halt Freizeit, das andere ist vielleicht eher so berufsbezogen. und ist natürlich, also im Sinne der Motorradvölkerverständigung begrüßen wir natürlich den Austausch in beiden Richtungen.
Wir auch. Und tatsächlich haben wir auch welche. Also wir haben sogar Admins da. Das würde man jetzt zwar nicht vermuten nach der Aussage. Wir haben aber sogar tatsächlich Admins. wir haben Admins, die bei uns bei der Polizei arbeiten. Also das gibt's schon, aber nicht überall. Also es ist überall regional anders. Jede Gruppe handelt das so. Da gibt's keine Gesetze für oder so. Wir haben da keine Regeln, sondern das ist so, wenn du, wir haben wie gesagt also Polizisten. Wenn du in der Stadt bist, wo das okay ist, wo die Leute das cool finden, ich sag mal in einer Stadt wie Berlin, nehmen wir Berlin als Beispiel, da ist das auch alles nicht so. Man kennt sich halt nicht. Das ist dann irgend so ein fremder Polizist dann. Bei uns ist das, man kennt sich. Also die würden genau wissen, wer ich bin. Verstehst du?
Aber habt ihr denn irgendwie Erfahrungen gemacht, dass ihr bei der Polizei gesondert auf dem Radar seid?
Nein, also nein. Das ist auf gar keinen Fall. Also so weit
was, noch nicht. Was ich aber auch sagen muss, ne, das spricht ja tatsächlich auch so ein bisschen für die Polizei. Denn, also man muss natürlich, wenn man jetzt so den Bogen ein bisschen größer spannt, ne, wenn Polizeikontrollen durchgeführt werden, dann achten die natürlich auch auf äußerliche Auffälligkeiten. Ne? Also du hast jetzt quasi den Blinker angesprochen, der fällt vielleicht einer auf, der irgendwie besonders klein ist, da wird das kontrolliert. Und ich sag mal, bei der Vorauswahl ist natürlich, das machen ja auch wahrscheinlich eure Gruppenmitglieder nicht selten, ein Hoodie, der über der Kombi ist und das Knieschleifer-Logo drauf ist, ist natürlich auffällig, ne?
Ja, klar.
Und wenn du dann aber sagen kannst, wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie gesondert nee. Oder anders behandelt. Spricht das ja eigentlich auch vielleicht dafür, dass die Knieschleifer inzwischen sich einen sehr guten Status erarbeitet haben?
Absolut.
Und auch die Polizei quasi dann einen neutralen Job sozusagen.
Das ist ja auch das, was ich sagen wollte, da wir ja gemischtes Volk haben. Also man kann jetzt, ich fand es, also als er vorhin sagte, so ein proletenhaftes Auftreten, was da vielleicht zustande kommt mit so einem Hulli. Jetzt wollte ich dazu sagen, das passt wahrscheinlich sogar. Du kannst grundsätzlich einen treffen, der ist total proletenhaft. Du kannst aber auch einen treffen, der sehr introvertiert ist und dich gar nicht angucken mag und einfach so ganz schlicht daherläuft, weil wir sind nicht gefiltert nach irgendeinem Verhalten oder nach irgendeiner Farbe. Also wir sind gefiltert nach Verhalten, was positiv ist. Und deswegen kannst du alles bei uns treffen. Also, und wenn die Polizisten genauso auf der Straße, die treffen Leute, die sind total anständig und cool, ne? Und da werden sie aber genauso auch einen treffen, der auf einem Rad an dir vorbeifährt und dabei laut lacht. Also da wird's alles geben. Und deswegen, wir sagen nicht, wenn du dieses Verhalten hast, dann passt du nicht zu uns. Wir sagen, wenn du bei uns bist, musst du dich gut benehmen. Und das ist egal, ob es eine Gruppenausfahrt ist oder auf dem Stammtisch irgendwo, ne?
Ja, total fair. Jetzt der andere Punkt, den ich aber angesprochen hatte, den hattest du ja auch so benannt, Thema Medien. Da hatte ich so rausgelesen, also da fühltet ihr euch mal schlecht dargestellt?
Absolut. Also wir haben nicht viel Medienpräsenz. Die einzige, die wir haben, ist natürlich die, als Motorradfahrer generell nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten wahrscheinlich, wie du insgesamt ins, in der großen Medien gelangst. Und das sind entweder hässliche Dinge oder halt Zufälle, weil alle anderen kamen bei uns nicht an. Also ich muss sagen, wenn man jetzt, ich habe ja vorhin mal erwähnt, da werden sehr, sehr viele gute Dinge getan von den Knieschleifern. Also das heißt mit den Spenden und so weiter. Da versuchen die wirklich auch, die wollen was Schönes tun. Und ich finde einfach, und das habe ich auch mal irgendwann bei der Bild so geschrieben, die Bild hat nämlich wieder hatte diesen hässlichen Beitrag gebracht. Da ging es um drei Motorradfahrer, die gestorben waren. Die waren von uns auf so einem Flugplatz. Na, die hatten da so ein, die hatten sowas wie ein Fotoshooting da gemacht mit 80 Leuten, glaube ich. Und dabei ist es zu einem tragischen Unfall gekommen, wo drei Menschen gestorben sind auf zwei Motorrädern. Also einer saß hinten drauf und die sind zusammen gerast, soweit ich das verstanden habe. Und jetzt habe ich mir die ganze Geschichte mal genau erzählen lassen und so weiter, als die Bild nämlich groß titelte. Diese Motorradfahrer hätten da Mutprobe, Fragezeichen. Das macht die Bild ja ganz gerne. Sie setzen Fragezeichen ans Ende und schreibt etwas erstmal so wie eine Tatsache hin. Und das hat mich übelst wütend gemacht, weil ich mir vorgestellt habe, wie die Kinder da zu Hause sitzen und sich denken, hat der Papa echt eine Mutprobe gebracht? Und vor allen Dingen, ich kannte sie bis dahin auch gar nicht. Also da ging es um die Mutprobe Angsthase. Bis dahin kannte ich das nicht und habe ich mich damit auseinandergesetzt, was das überhaupt heißt. Das heißt, wenn zwei Menschen aufeinander zufahren und wer zuletzt wegzieht. Ja, sowas macht kein normaler erwachsener Mensch, auch nicht, wenn er Kinder hat. Das machen ja, da musste ja schon völlig blöd in der Birne sein. Und das hat mich so geärgert, dass ich der Bild erstmal einen Text geschrieben habe. Da habe ich die auch angerufen und die hatten noch einen, der sich damit beschäftigt hat, alleine. Da haben sie drei Berichte nacheinander gebracht. Und das hat mich extrem geärgert, weil in keinem dieser Texte stand die Wahrheit. In keinem. Jedes Mal Mutmaßung und die wahre Geschichte war einfach, dass da was aufgeschüttet war auf dem Platz. Da war ein Riesenhaufen aufgeschüttet an Gestrüpp und dazwischen war so eine Schneise mit 3 Meter Breite maximal. Und der eine ist von der einen Seite durchgefahren gekommen und die anderen sind links dran vorbeigefahren. Das heißt also, die konnten sich nicht sehen bis im letzten Moment, wo sie dann ineinander gefahren sind. Also der eine, der auf die Schneise zufuhr, nicht, und die anderen, die von der Seite kamen, nicht. Das ist ein ganz tragischer Unfall und da sind halt, wie gesagt, 3 Menschen gestorben. Und anstatt da ein bisschen Gefühl an die Sache ranzugehen, schreiben die da sowas. Und das ärgert mich halt. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt aufzählen will, ohne dass ich noch mehr davon aufzähle, wo irgendwelche Sachen mal gewesen sind. Ne?
Ich meine, das bringt natürlich so eine Struktur und so eine Gruppe mit sich. Du hast es angedeutet, ne? 45.000 Leute in der offenen Gruppe, 8.000 Mitglieder, wenn ich das richtig verstanden habe, die da wirklich Teil davon sind. Und auch wenn man jetzt es handhabt, wie ihr das tut, dass man sagt, okay, wir versuchen da irgendwie vorzufiltern und nur nette Leute zu haben, kann man ja tatsächlich bei so vielen Leuten auch doch nicht dafür garantieren, dass immer alles so läuft, wie man sich das wünscht.
Ja.
Und dann bringt die Größe natürlich auch die entsprechende Aufmerksamkeit mit sich. So, ne?
Ja.
Also dann komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, den Jan vorhin schon angesprochen hat. Das ist ja auch ein Grund, warum wir gerne dieses Gespräch mit dir gesucht haben. A, um unsere eigene Unwissenheit so ein bisschen aufzubessern und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und das in diesem Rahmen dann eben auch für die zu tun, die bei uns eben regelmäßig zuhören. Erstaunlicherweise haben wir niemanden aus der Knieschleifer-Fraktion bei uns in der Gasgeflüster-Community. Fällt mir gerade ein, ne?
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also
dadurch kam doch der Kontakt, Michel. Du bist doch, Mann.
Also ihr müsst einige arbeiten, ihr werdet es nur nicht wissen. Aber ihr werdet mit dem Namen, wenn ihr das jetzt in dem Podcast erwähnt, werdet ihr das schon erwähnen, schon merken, dass ihr viele habt. Also die sind schon da.
Ja, also mit der Community war tatsächlich auch, waren diejenigen gemeint, die bis jetzt bei uns bei den Treffen dabei gewesen sind.
Da
ist mir das,
ja, okay,
ist mir das nicht aufgefallen.
Doch, doch, ich sag nur die Fireblade-Jungs.
Hatten die Knieschleifer-Pullis an?
Die hatten keine Pullis an, aber die gehören dazu. Die haben sie jetzt bei uns, die haben hoffentlich unsere T-Shirts gekauft, ja. wir machen jetzt den Wettbewerb dazu. Bei uns muss man auch nicht irgendwo erst genehmigt werden, kannst einfach bestellen und kriegst du sie. Wir sind da mehr auf Umsatz aus als der Dieter vielleicht an der Stelle. Aber kommen wir zurück zum Motorradfahren vielleicht, weil wenn du jetzt schon sagst, 8000 Leute und du hast da doch irgendwie immer noch was mitzumischen, machst gleichzeitig noch den Textildruck und das ja eben auch nicht nur exklusiv für die Knieschleifer, sondern hast da dein eigenes Geschäft. Wie viel Motorradfahren schaffst du eigentlich noch? Und dann eine ganz wichtige Frage: Habe ich da auf deinem Instagram-Account eine Chopper gesehen?
Ja, richtig.
Wow. Schieß und los. Eine R1, die gibt's auch noch.
Ja, ich habe eine R1, genau. Ich bin ein großer Fan der R1. Das ist halt einfach ein. Also ich habe die damals gesehen, als sie rauskam. Da konnte ich sie mir oder wollte ich sie mir, wie auch immer. Ja, konnte ich nicht. Ging nicht technisch nicht. Weil ich habe mir über Führerschein wahrscheinlich gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe sie gesehen, habe einfach. Ich fand die wunderschön. Da wollte ich sie unbedingt haben und deswegen habe ich sie mir jetzt auch irgendwann mal gekauft. Ich habe die jetzt seit einigen Jahren. Und ich bin großer Fan davon. Deswegen habe ich kein neueres Motorrad. Ich könnte mir natürlich eins leisten. Und dann mit der Chopper ist das so gekommen. Ich habe natürlich gewusst, irgendwann werde ich in ein Alter kommen, wo ich wechseln muss. Aber ich will cool wechseln. Also habe ich mir eine Harley Davidson geholt. Da war das so, dass mir einer aus der Gruppe die angeboten hat, gesagt, Mensch, ich tue die jetzt weg und vielleicht wäre das was. Du hast mal erwähnt, du willst was Schwarz-Mattes, Böses haben. Ich habe gesagt, ja, ja, aber irgendwie war das gerade kein guter Zeitpunkt. Aber er hat mich überredet und ich bin hingefahren und ich habe mich da drauf gesetzt, Leute, und ich will euch eins sagen. Also ich war ja lange Zeit der Meinung, das ist absolut nichts für mich, da sehe ich mich nicht, nee, gar nicht. Also, aber dann habe ich diesen Klappenausbruch entdeckt und mit dem Knopf und diesen Klang und dieses Gefühl, dieses gerade drauf sitzen, diesen Wind, der dir entgegenkommt, diese Freiheit, das hat mich dann damals erinnert, wo ich noch unbeschwert Roller gefahren bin als Kind. Da bist du nicht schnell unterwegs, ne? Aber du hast dieses freie Gefühl in dir. Du guckst in den Himmel raus, du guckst in die Welt und du siehst das alles mit einer ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Wahrnehmung, wie auf einer Rennmaschine. Auf einer Rennmaschine hast du ein bisschen Tunnel, ne? Du hast je nach Fahrweise ein bisschen Tunnelblick. Du guckst schon, dass du, weil du weißt, es geht schnell und du musst immer bei der Sache sein, auf einer Harley kannst du mal gechillt fahren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine Fat Bob und die ist gar nicht so langsam, wie man vielleicht vermuten mag. Ich habe das auch getestet bei Gruppenausfahrten. Da kann ich sehr gut mithalten. Also das ist okay. Das ist jetzt keine Karre, mit der du irgendwelche Leute jagst, aber das ist schon bis 180 geht die, ne?
Und jetzt hast du zwei Motorräder.
Ja.
Beschreibst du auch, dass du sehr gern noch fährst und dieses Freiheitsgefühl vor allen Dingen jetzt mit der Fat Bob liebst. Ja. Wie viel Zeit hast du denn überhaupt noch zu fahren? Denn du hast ja jetzt ja beschrieben, du bist ja quasi überall involviert. Ihr habt die Chapter, ich sag jetzt mal Chapter oder die verschiedenen Gruppierungen, wo du ja auch wahrscheinlich vor Ort bist. Du lernst die Leute kennen. Für mich hört sich das ja per se schon nach einem Fulltime-Job an.
Ist es auch.
Und wenn du danach noch dein Unternehmen hast, dann ist ja eigentlich keine Zeit mehr für Freizeit so richtig,
richtig
oder?
Richtig, richtig, richtig. Also es ist so, da ist wenig Zeit. Ich habe großes Glück, dass meine Frau auch Motorrad fährt. Also das habe ich sie, ich habe sie da nahe dran gebracht, indem ich sie aber fahren ließ und habe gesagt, also sie hatte mich gefragt, sie findet das gefährlich, sie findet es nicht gut. Da habe ich gesagt, das Einzige, wie du mich verstehen kannst, ist, wenn wir auf einen Übungsplatz fahren und du fährst einfach mal damit, damit du ein Gefühl dafür kriegst, warum ich das mache. Ja, dann hat sie das gemacht. Und dann fand die das aber so toll, dass sie Führerschein haben wollte. Das hatte ich nicht bedacht. Ich wollte ihr eigentlich nur erklären, warum ich. Aber die Idee war gut. Also im Endeffekt rückblickend betrachtet, sie hat jetzt eine Z900 und sie fährt total gerne. Und wir fahren auch sehr gerne zusammen. Und da das unser gemeinsames Hobby ist, als Familie, als Frau und Mann halt, ne, können wir sehr viel halt zusammen machen. Das ist ja auch ganz wichtig, das Familienleben, dass das passt. Gerade in so einer Geschichte wie der, die ich da mache. Weil ich bin, wie gesagt, jetzt am Wochenende bin ich in Chemnitz und die Woche darauf irgendwo in Baden-Württemberg und also am Wochenende, ne? Und ja, das geht also jedes Wochenende ist irgendeine Veranstaltung, wo ich gern gesehen bin und sein sollte. Ich kann natürlich nicht überall dabei sein, das ist klar. Das sage ich den Leuten auch immer wieder, wir können uns nicht teilen. Also ich habe 4 Wochenenden zur Verfügung, dazwischen habe ich eine Familie. Fahren tue ich also so wie heute, wenn das Wetter jetzt gut geht. Gestern bin ich zum Beispiel gefahren oder auch vorgestern. Aber dann hast du halt nur 1 Stunde oder 2. Du kannst nicht wie viele andere, die da einfach mal Zeit haben und dann, ich sag mal, diese Italien-Trips machen. Weil dann kommt noch ein Faktor dazu. Ich habe eine richtige Familie mit Kindern. Ne? Ich habe 3 Kinder und wenn Urlaubszeit ist, muss ich natürlich mit denen los. Da fährst du nicht nach Italien, wobei ich die Leute immer beneide, die ich sehe, wie sie mit ihren, wir haben auch Tourerfahrer, ne? Und wenn ich die dann sehe mit ihren GS, wie sie losfahren und dann irgendwo nach Frankreich, Italien, die Bilder von hohen Bergen und so, ja, da wäre ich gern dabei. Also das ist nun mal so. Aber das ist der Preis, den du bezahlst, wenn du dich irgendwann mal dafür entscheidest, eine Familie zu haben, dann wirst du Einschränkungen haben und Urlaube sehen dann halt anders aus. Aber ja, ich fahre nur, man muss, also zum Verständnis, zur Anfangszeit fuhr ich mit meiner Karre um die 5000 Kilometer monatlich.
Monatlich?
Monatlich, ja, ja. Ich bin ja selbstständig und ich hatte damals einen Laden, wo ich halt auch sehr, sehr viel mit dem Motorrad machen konnte. Also egal, wo zu den Kunden hinfahren konnte, da bin ich immer mit dem Motorrad überall hingefahren. Und habe ich wirklich 5000 Kilometer monatlich gemacht, da war ich auch sehr stolz drauf. Dann habe ich mir, aber jetzt mittlerweile kann man sagen, dass ich ungefähr 8000 jährlich fahre mit der R1 und dann nochmal so 4.000, 5.000 mit der Harley, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft.
Also, aber da bist du ja schon weit überdurchschnittlich, das muss man so sagen.
Ne? Ja, das ist ja mein Job, also wenn ihr jetzt mal überlegt, dass ich das eigentlich beruflich mache hier alles, ne? Also das ist ja, Knieschleifer atmen sein ist ja in dem Fall nicht einfach nur, das ist Teil meiner Arbeit, also es ist, vielleicht müssen wir nochmal zum Anfang gehen, ich bin nicht immer Textildrucker gewesen, ich bin Textildrucker wegen den Knieschleifern. Also,
ach was?
Ja, ich habe mit dem Druck gar nichts zu tun gehabt. Das war für mich voll der eine Umstellung. Ich bin eigentlich ein An- und Verkäufer gewesen, der alles, was sich gerechnet hat, gekauft und verkauft hat. Und ich habe damit auch gutes Geld verdient. Nur dann kam halt diese Geschichte, dass wir diese Logos drucken mussten auf Pullis. Und wir hatten erst einen Drucker in Essen. Der hat's aber nicht hingekriegt. Der hat teilweise ewig gebraucht. Dann sind wir gewechselt zu einem in Baden-Württemberg. Der war sehr schnell, aber nach einer Zeit hatte der auch so viele Aufträge, dass er uns nur noch sehr langsam beliefert hat. Und zum Schluss ging es dann sogar so weit, dass er gemerkt hat, dass sich diese Logos so extrem gut verkaufen. Die Nachfrage war so groß, da hat er über Google angefangen, Werbung zu schalten und hat an jeden die Sachen angeboten. Da habe ich die angerufen und habe gesagt, Leute, ihr könnt nicht meine Sachen an jeden verkaufen, das zerstört meine komplette Idee. Ich baue da was auf, aber das funktioniert nicht, wenn das jeder kaufen kann. Das ist ein repräsentiertes Zeichen, was einfach zeigen soll, hast du das, dann bist du einer davon. Und wenn du das nicht hast, dann bist du auch keiner von uns. Das heißt jetzt nicht, dass du schlechter bist, weil du keiner von uns bist, aber wir haben diverse Dinge, die wir nur für Knieschleifer machen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir da abgrenzen irgendwo. Also ich kann da jetzt ein Beispiel, wir haben zum Beispiel eine Sena-Gruppe, da kaufen wir Senas in Massen, also für 130.000 Euro oder was, ne? Wir kriegen die Mitglieder rabattierte Senas zum Beispiel. Oder wir machen, oder nehmen wir mal das traurigste Beispiel, da hat es ja vorhin schon mal erwähnt, wenn einer bei uns stirbt, ja, dann ist das so, das passiert ja leider auch mal im Jahr, dann haben wir die Situation, dass oftmals die Menschen sich die Beerdigung nicht leisten können. Die Eltern haben das Geld manchmal nicht. Und ganz viele Beerdigungen können nicht mehr, das sind ja teilweise 13.000, 14.000 Euro. Und wir können sagen, dass bei uns jeder Knieschleifer ordentlich beerdigt wird. Also wir sorgen dafür, dass jeder Knieschleifer, der bei uns gestorben ist, also wenn die Eltern uns oder die Kinder, die Frauen uns das melden, wir haben das Geld nicht. Ich hatte jetzt neulich die Situation, da hat die Frau mir gesagt, ja, er hätte sich gern gewünscht, in die Erde zu kommen, nicht verbrannt zu werden. Und er ist ein Christ und er mag das nicht. Und er hat immer gesagt, er will bloß nicht ins Feuer. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, kein Problem, ich kann einen Text verfassen. Das mache ich dann so, ich erkläre den Leuten das und ich sage, pass auf, wir brauchen da jetzt was. Und in 4 Stunden hatten wir 6.000 Euro zusammen. Ja, und dann hat die Frau mir gesagt, das freut mich so sehr, dass er jetzt eine würdevolle Beerdigung hat, aber wir haben keinen Stein. Ich sag, wie? 6.000 Euro kostet eine Beerdigung ohne Stein, ja. Und dann habe ich, weil wir haben in der Regel Geld gespendet ohne eine Angabe, wofür es ist. Also das heißt, es war natürlich immer für die Beerdigung, aber ne, wir sagen jetzt hier nicht, du musst dafür das Geld nehmen. Und jetzt ist das Geld zusammengekommen, also wir hatten nach 11 Stunden hatten wir dann 12 oder 13.000 Euro zusammen, oder ich glaube 13.000 waren es. Und dann haben wir haben dafür gesorgt, dass die Grabstelle bezahlt worden ist, das Grab ordentlich aussah. Wir sind auch alle dann vor Ort, ich selber bin auch bei der Beerdigung dabei. Und auch der Stein dann hergerichtet wird da dementsprechend. Das ist dann ein Ding, das hast du nur, wenn du ein Knieschleifer bist. Du kannst das nicht für alle Motorradfahrer machen, dafür sind es einfach zu viele. Aber wenn du einer von uns bist, ja, dann kriegst du auch eine ordentliche Beerdigung. Also da geben wir schon jeder unseren Teil dazu. Das heißt, wir müssen ja nicht viel dazu geben. In der Regel 10, 20 Euro, 5 Euro, manche 3 Euro. Ich sag, wenn jeder von uns nur einen Euro gibt, ist schon jedem geholfen. Aber in der Regel kennen sich die Leute ja auch und sagen, ey, es ist einer meiner besten Leute gegangen, manche sagen, ich tue einen 50er dazu oder 100, manche, je nachdem, wie sie das Geld auch haben. Ne? Und dann kommen solche Summen zusammen und dann, also die letzten Summen waren in der Regel immer irgendwo zwischen 13.000, 15.000 Euro.
Jetzt war das natürlich zum Ende ein relativ schwieriges oder schweres Thema, weil mit dem Tod spricht natürlich sehr für die Gruppe, dass man die dann nicht alleine lässt und sich da beschäftigt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal den Schwenk so ein bisschen zum positiven Motorradfahren bringen und auch da verstehen ja die Knieschleifer ganz natürlich offensichtlich. Deswegen vielleicht blicken wir nochmal ein bisschen nach vorne. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, wie sich das aufgebaut hat, wie sich das bisher entwickelt hat und wie das auch wirklich sehr, sehr erfolgreich wurde und offensichtlich gewertschätzt von allen, die mit dabei sind. Wie blickst du denn so in die Zukunft? Was sind so deine Pläne, wenn du sagst, du hattest dann mit dem baden-württembergischen Textildrucker so ein bisschen gesagt, hey, das sind nicht meine Pläne, ich habe eine Idee. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Idee jetzt irgendwie aufgehört hat, weiter zu blühen und sich weiter zu entwickeln. Also wenn man jetzt den Dieter fragt, wie schaut's aus, Knieschleifer so in 10 Jahren? Was wäre so dein Wunschbild, wie sich diese Community auch weiterentwickelt?
Ja, also das ist so, wie gesagt, ich habe damals ja dann die Druckerei übernommen, also ich hatte aber keine Ahnung, musste da Schulung machen und das alles lernen. Meine Frau war war verwundert darüber, dass ich mir da jetzt so viel Mühe mache für eine Facebook-Gruppe. Für damals war das ja wirklich abstrakt zu glauben, dass man da jetzt in der Zukunft damit Geld verdienen könnte oder irgendwas, sondern man ging davon aus, ich habe ein Hobby und ich investiere sau viel Zeit und Geld da jetzt auf einmal rein in irgendwelche Leute, und es war ja nicht abzusehen, dass das irgendwie was bringt, sondern einfach nur Spaß. Ja gut, das war der Anfang, und ich hatte aber damals keine Ahnung, was ich tue, ja. Ich habe einfach nur gehandelt, weil es jetzt nötig war. Also ich hatte keinen Drucker, also brauchte ich jetzt einen Drucker, und da ich keinen gefunden habe, bei uns in der Gegend wollte es keiner machen, habe ich selbst gemacht, ja, und so entscheide ich immer weiter. Also ich konnte nicht wissen damals, wohin die Reise geht. Ich habe nicht geplant, dass das irgendwann die größte Gruppe wird oder die größte organisierte Gruppe in Deutschland, aber das ist sie ja geworden. Und mittlerweile ist es so, dass ich uns immer noch am Anfang sehe, aber mittlerweile ist meine Planung, die geht, also ich bin ja immer am Arbeiten an dem System, und ich habe diverse Dinge eingebaut, Automatismen, die sich mittlerweile ergeben haben, damit diese Gruppe selbstständig ohne mich funktioniert. Also der Sinn meiner Arbeit zurzeit besteht darin, das so aufzubauen, dass ich nicht nötig bin. Dass dieses Ding von für sich alleine funktioniert, auch wenn mir was passiert oder irgendwas anderes ist, dass ich halt einfach mich da rausziehen kann und nichts mehr damit zu tun habe. Dass dann natürlich irgendeiner weiter diese Klamotten machen muss, das ist klar, das funktioniert nicht von alleine. Aber der komplette Aufbau dieser Gruppe, ja, also ihr kennt das System ja nicht, ihr wisst nicht, wie die Knieschleife aufgebaut sind, aber das ist so, das fängt schon alleine damit an, dass du bei uns in eine offene Gruppe reinkommst und dann kriegst du 3 Fragen gestellt. Und ab da, als Mitglied, ne, neues Mitglied, hast ja keine Ahnung, wie geht's jetzt weiter. Aber da wirst du zugeteilt. Dieses Zuteilen muss ja einer machen. Dafür haben wir Leute, die das tun. Die Leute wiederum müssen neu ausgesucht werden, falls sie keine Lust mehr haben. Das muss auch jemand machen. Also muss im Hintergrund ganz viel passieren. Dann haben wir die Admins, die deutschlandweit diese Gruppen leiten. Das sind 450 Admins, haben wir alleine in den regionalen Gruppen. Die müssen auch wiederum ab und zu neu gewählt werden, weil sie dann irgendwann aufgeben oder sagen, ja, jetzt habe ich im Hausbau angefangen, keine Zeit mehr, oder ich fange das Angeln jetzt an. Auch die müssen irgendwie gewählt werden. Auch da braucht man Automatismus. Wer entscheidet, wer Admin sein darf? Wer darf denn das überhaupt? Und wir haben ein Admin-Handbuch mit Regeln, wo drin steht, wie diese Leute, die haben eine Einweisung. Das heißt, auch da gibt es wiederum eine Gruppe, die sich nur damit beschäftigt, wie sie diese Leute einweist, dass sie das tun, was sie sollen, und darauf achten, dass nicht einer den anderen außen nutzt oder betrügt oder wie auch immer. Also da sind ja schon ganz viele Dinge passiert in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass wir hier stehen, wo wir stehen. Und ich habe auch andere Leute, die Konkurrenzgruppen versucht haben aufzubauen, gefragt, nachdem die gescheitert sind, woran hat's gelegen? Ja, man fragt sich ja hinterher immer, woran es gelegen hat. Und da habe ich sie gefragt, woran hat's bei euch gelegen, dass ihr nicht weitergekommen seid? Und dann war es immer dasselbe. Die Leute haben aufgegeben. Das hat keiner geholfen. Die Leute haben den Admin im Stich gelassen. Und hier komme ich zu dem Punkt, ich habe hinter mir eine Armada an Menschen, die alle sehen, wie cool und sinnvoll das ist, was wir tun oder was ich vorhabe, und die unterstützen mich dabei. So, also mein Job jetzt gerade ist es tatsächlich, für die Zukunft zu sorgen, dass das Ding selbstständig läuft ohne mich, damit ich einfach raus kann, weil entweder bin ich zu alt oder passiert mir was oder sonst was, und dann läuft das Ding weiter. Und wenn es weiterläuft, ihr wisst ja vielleicht, ihr kennt wahrscheinlich nicht die Geschichte von anderen Gruppierungen, wie die da entstanden sind und so weiter, aber das kann man hinkriegen, dass sowas alleine für sich läuft. Und ich finde die Idee richtig, richtig gut, dass Menschen gut miteinander umgehen und dass die dann zusammen irgendwo gesammelt werden, und es soll einfach größer werden. Das ist mein Ziel. Also mein Ziel ist tatsächlich die Erhaltung der regionalen Gruppen, dass sie füreinander einstehen, sich gegenseitig helfen bei egal was, weil jeder kennt den einen Freund. Du hast einen guten Freund, der hilft dir beim Umzug. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass du ganz viele Freunde hast, wenn du die anrufst, da haben die keine Zeit an dem Tag, wenn du einen Umzug hast? Ja, es ist so, die haben alle was zu tun oder einen Husten oder Schnupfen. Ne? Das ist bei den Knieschleifern so, dass du dann halt nicht nur einen hast, sondern da kommen immer mehrere Leute und helfen dir. Und das ist deswegen, weil die Leute verstehen, dass das so nach dem Glücksprinzip funktioniert. Wenn du was Gutes für andere tust, dann tut irgendwer was Gutes für dich. Und wenn alle was Gutes für die Gemeinschaft tun, ja, dann helfen wir uns alle richtig gut gegenseitig. Und wenn mich jetzt einer anruft und sagt, pass auf, ich habe da was gefunden, kannst du dir das angucken gehen? Dann gehe ich da auch hin. Scheißegal, ob ich Dieter Gommes, der Gründer der Knieschleifer, bin. Ich gehe genauso dahin, genau wie der Klaus, der das in Baden-Württemberg für mich macht. Da sind wir alle gleich.
Der Klaus ist eine markante Persönlichkeit, das nimmt man schon wahr hier in dem Gespräch.
Mir fällt keiner ein, deswegen nehme ich den.
Ja, jetzt sind wir jetzt tatsächlich schon an der magischen 1-Stunden-Grenze angekommen, und das ist ja also normalerweise der Rahmen, in dem wir unseren Podcast zu Ende erzählen. Und du hast jetzt sehr viel in die Zukunft geblickt, du hast über die Gründungsgeschichte erzählt, wir haben ein bisschen was von dir erfahren und haben auch die etwas traurigen Themen gestriffen. Und was mich jetzt aber zum Abschluss noch interessiert, ist, was, wenn du zurückblickst auf die letzten 11 Jahre Knieschleifer, was ist denn für dich die schönste Erinnerung, die mit den Knieschleifern einhergeht, die du schaffen konntest?
Ich habe jetzt genau einen Bruchteil einer Sekunde Zeit gehabt, deswegen, es gibt so viele, ich könnte die gar nicht alle aufzählen, aber es gibt eins, was ein Gefühl in mir ausgelöst hat, was unglaublich war. Das Gefühl, was ich jedem Menschen, der Motorrad fährt, wünschen würde, das wahrscheinlich aber nicht jeder in seinem Leben jemals haben wird. Und ich würde jedem Knieschleifer wünschen, dass das auch mal fühlen kann. Und zwar ist das, wenn wir uns alle treffen, das machen wir im Miden ja im Juni in der Regel im Harz, so ein riesen Feriendorf, und da sind dann 600 Leute bis 1000 Leute da von uns, und da sieht man nur noch Knieschleife fahren, und dann machen wir auch so Gruppenausfahrten, und wir machen auch eine Situation, haben wir dann, wo alle Motorräder im Kreis stehen, dann machen wir das Gruppenbild, das gibt es auch im Internet zu sehen, da steht mal eine 3 oder mal eine 2 oder was, und das ist auf jeden Fall der Moment, wenn ich allen das Zeichen gebe, ich hebe jetzt meine Hände, das seht ihr ja im Podcast nicht, wenn ich denen das Zeichen mit den Händen nach oben und sie starten ihre Motoren, ja, und dann möchte ich, dass sie Gas geben alle, gleichzeitig für das, ne, und wenn dieser Moment kommt, du stehst in der Mitte und um dich rum sind 500 oder mehr Motorräder und die geben alle gleichzeitig mit ihren Supersportlern Gas oder was auch immer die da haben, dann kommt ein Druck, ein Schall, ein Gefühl in deinen Körper rein mit einer Gänsehaut und etwas Unglaubliches, was man gar nicht beschreiben kann. Das ist so krass. Also ich kenne kein Gefühl, was das genauso auslöst. Das habe ich immer mal wieder in solchen Gruppierungen, also solchen, wenn ich auf solchen Treffen bin. Aber das ist halt einfach mal das Geilste von allem. Und das zeigt mir einfach, das ist wie so ein Aufladen. Also nachdem dir das einmal, ich würde jeden gerne nach vorne holen und sagen, komm, fühl das auch einmal. Komm einmal nach vorne. Jeder muss einmal fühlen, was ich gerade fühle. Kannst du leider nicht. Das kannst du nicht machen. Das würde unendlich Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist das schönste Gefühl, aber natürlich ist es genau dasselbe, was gleichzeitig sagt, das alles hast du irgendwie in die Wege geleitet, wie du es auch immer gemacht hast, mit der Hilfe all dieser Menschen hinten, aber das haben wir hingekriegt, ja, und die so zu sehen in dieser Konstellation, das ist das Schönste dran, ja.
Das waren doch schöne Erinnerungen zum Abschluss und ich glaube, besser kann man diese Stunde oder Überstunde mit dir nicht abrunden. Dieter, wir bedanken uns ganz, ganz recht herzlich, dass du heute bei uns hier im Podcast zu Gast warst, uns Einblicke gegeben hast in die Community, die wir bis dato tatsächlich irgendwie nur von Pullovern und sonst was kannten, und damit auch geholfen hast, wahrscheinlich für viel Verständnis zu sorgen. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht bei den Knieschleifern sind, potenziell Interesse geweckt. Ihr könnt Dieter auch zum Beispiel auf Instagram folgen. Unter Knieschleifer-Official findet ihr seinen Account. Die Gruppen findet ihr auf Facebook und Co. Also schaut dort gerne mal vorbei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn dann direkt kontaktieren, wobei ich mir vorstellen kann, dass sein Postfach relativ voll ist. Ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Dieter, vielen herzlichen Dank. Das war es von meiner Seite. Ich sag hoffentlich auf bald oder irgendwann mal mit dem Motorrad auf den Straßen. Lass es dir gut gehen. Michel, du hast bestimmt auch noch was zu sagen.
Ja, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Du hast eigentlich alles wunderbar zusammengefasst. Dieter, danke, dass du da gewesen bist und ja, uns in die Welt der Knieschleife eingeführt, die wir zwar von außen kannten, aber überhaupt gar kein Gefühl dafür, was da so im Hintergrund passiert und auch was die große Mission ist. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. An der Stelle sage ich jetzt einfach mal ein bisschen danke, dass du die Güte in die Motorrad-Community trägst und das versuchst zu erhalten und hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal in Persona treffen und Stammtisch, Gasgeflüster-Stammtisch typisch ein Bierchen zusammen trinken können. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.
Danke, danke.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast. Peace.